So, wir sind ganz schön innen hier, glaube ich. Wahre Inflation der Alliteration. Wenn man jetzt noch die andere Permutation dazu nimmt, lassen wir das. Fangen wir an. So. Sehr geehrter Herr Rektor, sehr geehrter Herr Dekan, sehr geehrter Herr, lieber Thomas, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind und über das Interesse, das Sie damit an meiner Arbeit ausdrücken. Mit einem kleinen Augenzwinkern will ich erstmal voranstellen, dass die Informatik hier in Innsbruck eine Schlüsselrolle spielt. Denn als der Universitätsbetrieb 1669 hier losging, waren die ersten Lehrveranstaltungen, die stattfanden, Lehrveranstaltungen in Logik. Das heißt, es ist die Informatik, die die Universität Innsbruck losgetreten hat. Und damit schließt sich jetzt mit der Neugründung der Informatik 2001, und ich sage bewusst eine Neugründung der Informatik, ein großer historischer Kreis, und das feiern wir dann demnächst im Juni im Rahmen einer großen Festveranstaltung. So, wie schon angedeutet, liegen meine Wurzeln in der Computer Vision, sprich der Wissenschaft von der Extraktion von Inhalten aus Bildern. Man kann das vielleicht gut mit Bild verstehen übersetzen. Eine zweite Wurzel, wie auch schon erwähnt, liegt im maschinellen Lernen. Man kann zwei Wurzeln haben, übrigens. Liegt im maschinellen Lernen und wurde auch schon gesagt, das ist einmal Mustererkennung oder auch die Wissenschaft von Computerprogrammen, die sich trainieren lassen oder die selbstständig sich verbessern können. Und diese beiden Interessen, die treffen sich in meinem Fall in der Robotik, wo es mir um die Verbindung zwischen dem Bildverstehen geht und dem Zweck des Bildverstehens. Also es ist nicht das Bild selber, das mich interessiert, sondern es geht um die Informationen, die in dem Bild drin sind und wie ich den nutzen kann oder wie der Roboter sie nutzen kann, um damit sich nützlich zu machen in seiner Umgebung. Und auf diese Weise ist die Robotik ein wichtiger Motivator für wissenschaftliche Probleme, denen ich meine Aufmerksamkeit widme, auch wenn ich von Haus aus kein echter Robotiker bin, sondern wie gesagt ein Bildverarbeiter und jemand, der sich mit maschinellem Lernen beschäftigt. Was ist die Vision? Hier ist eine Sammlung kleiner Ausschnitte aus iRobot. Hier sind also Roboter, die sich den Lebensraum mit Menschen teilen, die Aufgaben erfüllen, die Menschen nicht so gerne selber erledigen würden, oder auch Aufgaben, die eigentlich Menschen vorbehalten sind, wie diese hier zum Beispiel. Das geht für mich übers Ziel hinaus. Aber wie kann man jetzt solche künstlichen autonomen Systeme, solche Roboter konstruieren, die sich in einer Umgebung zurechtfinden, die für Menschen gemacht wurde oder die natürlich ist und die nicht für Roboter konzipiert wurde? Wenn wir jetzt zum Beispiel in Fabrikhallen gehen, da sind die Umgebungen so gemacht, dass sie auf Roboter zugeschnitten sind. Aber in einer für Menschen gemachten Umgebung müssen wir da ganz anders da dran gehen. Nun, die Robotik ist schon ein etwas älteres Gebiet mittlerweile. Gucken wir uns erstmal an, was so der aktuelle Stand der Dinge ist. Also es gibt durchaus Haushaltshelfer in der Robotik, die man kaufen kann im Laden. Hier ist so ein Beispiel, ist vielleicht das populärste Beispiel, ein Staubsauger, der selbsttätig durch die Wohnung fährt und saugt und vielleicht sogar den Dreck selber erkennt. Und auch, man kann interessante Sachen damit auch machen mit solchen Staubsaugern. Es gibt auch Rasenmäher, die auf ähnliche Art und Weise funktionieren. Aber das ist so ziemlich alles, wo man so robotische Haushaltshelfer heutzutage kaufen kann. Viel weiter sind die Dinge noch nicht. Andererseits, es gibt im Bereich der Mechanik durchaus beachtliche Fortschritte. Und ich will diesen Film ein bisschen länger jetzt laufen lassen, weil der auf sehr interessante Weise zeigt, was so möglich ist heutzutage. Aber um das mal vorauszustellen, was ist das für ein Tier? Kann mir jemand sagen, was das für ein Tier ist? Das ist nämlich kein Tier, sondern es ist tatsächlich ein Roboter. Und der bewegt sich auf eine sehr natürlich aussehende Art und Weise. Nicht deswegen, weil er jetzt einem Tier nachgebaut wäre und die Bewegung eines Tiers imitieren würde, sondern deswegen, weil die Prinzipien, nach denen er kontrolliert wird, auf eine ähnliche Art und Weise funktionieren wie bei Tieren. Und damit, das führt zu einem Verhalten, das, obwohl es nicht direkt Imitat eines Tieres ist, doch qualitativ dem Verhalten von Tieren sehr stark ähnelt und auf unser subjektives Wahrnehmungsvermögen extrem natürlich wirkt. Von hier aus ist das nur ein kleiner Schritt zum Zweibeiner. Und hier wieder das gleiche Prinzip. Das Ganze sieht sehr menschlich aus. Ich gehe auch ungefähr so. Ein kleiner Schritt für den Roboter, ein großer Schritt für die Robotik. Was fehlt jetzt, um einen Haushaltsroboter zu bauen, der uns tatsächlich tatkräftig hilft in unserem Alltag? Außer Armen und Kopf zum Beispiel. Was fehlt, ist das Zurechtfinden in der Welt. Wenn wir uns zum Beispiel das Beispiel des Staubsaugers wieder vor Augen führen. Der Staubsauger fährt bis heute relativ ziellos in der Gegend herum, nach stochastischen Algorithmen, die dafür sorgen, dass, wenn der Staubsauger unendlich lange weiterfährt, garantiert oder mit Wahrscheinlichkeit 1 das Zimmer vollständig gesaugt ist. Und man kann schon ein bisschen mehr machen. Man kann zum Beispiel den Roboter mit Sensoren ausstatten, die Schmutz detektieren, den Roboter darauf direkt zufahren lassen und so weiter. Also man kann schon ein bisschen mehr machen. Aber die eigentliche Kunst des Staubsaugens liegt darin, zu unterscheiden zum Beispiel zwischen Hindernissen, die man aufsaugen soll und Hindernissen, die man lieber umfahren sollte und Hindernissen, die man aufheben und irgendwo ablegen sollte. Genauso beim Rasenmähen. Es ist leicht, einen Rasenmäher zu bauen, der über den Rasen fährt und alles niedermäht oder allem ausweicht, was nicht eindeutig Rasen ist. Aber zu unterscheiden, kann ich da jetzt drüber fahren oder sollte ich die Filze lieber vorher rausreißen oder ist das jetzt ein Stein und ich muss ihn umfahren? Da liegen große praktische Schwierigkeiten, die eine große Herausforderung darstellen. Und so wie ich diese Beispiele genannt habe, wird klar, dass das Ganze weitgehend eine Frage der Wahrnehmung ist. Um auf die Haushaltsroboter wieder zurückzukommen, hier ist ein Roboter, der von Kollegen in Karlsruhe entwickelt wird seit einigen Jahren, mit denen wir im Rahmen von mehreren EU-Projekten zusammenarbeiten. Das könnte man jetzt verstehen als einen Prototypen, der darauf zielt, dass man eines Tages vielleicht so ähnliche Haushaltshelfer im Haushalt haben könnte, die einem Arbeiten abnehmen, die man nur ungern selber erledigen will. Da könnte man die Frage stellen, warum baut man die jetzt so, dass sie aussehen wie ein Mensch? Das wäre ja gar nicht nötig. Die am häufigsten zitierte Antwort darauf ist, dass unsere Umgebung für Menschen gemacht ist und zum Beispiel Tassen sind so geformt, dass man sie mit einer Hand wie der unsrigen gut greifen kann und so weiter, Türklinken. Insofern liegt es nahe, wenn man auch Roboter so baut, dass sie in derselben Umgebung zurechtkommen und das ist dann halt natürlich, dass man menschenähnliche Roboter baut. Auch für die Kommunikation mit dem Roboter kann es durchaus hilfreich sein, wenn man einfach auf eine relativ natürliche Weise sich mit ihm unterhalten kann. Es ist also eine Frage der Sicht oder eine wichtige Frage, die auftritt. Ein grundlegendes Problem beim Bau solcher Maschinen hat damit zu tun mit der Wahrnehmung. Nämlich, das geht hier um die visuelle Wahrnehmung zum Zweck der Interaktion mit der Umgebung, auch durchaus der Kommunikation zwischen dem Roboter und den Menschen, denen er dienen soll, zu dem Zweck, dass er Aktionen ausführt, ne? Dass er weiß, wie er in seiner Umgebung handeln soll. Diese Verbindung kann relativ direkt sein oder sie kann relativ indirekt sein. Man kann zum Beispiel direkte Verbindungen lernen zwischen Merkmalen, visuellen Merkmalen, die man aus Bildern extrahiert und dazugehörigen Aktionen. Oder man kann einen Umweg gehen und die visuellen Merkmale dazu nutzen, um ein internes Modell von der Welt aufzubauen. Und dann kann man auf diesem Modell berechnen, was man als nächstes in der Umgebung tun soll. So viel als Einleitung, ein kurzer Überblick über den Rest der Veranstaltung heute. Ich werde zuerst ein bisschen was Allgemeines sagen über Bildverstehen und die Modelle, die wir benutzen, dann darauf eingehen, wie wir auf der Basis dieser visuellen Modelle Greiffähigkeiten lernbar machen und am Schluss noch kurz darauf eingehen, wie man vom Greifen von Objekten auf das Greifen von den greifbaren Teilen, wie zum Beispiel Griffen an Objekten, generalisieren kann. Zunächst mal eine Anekdote. 1966 hat der MIT-Professor Marvin Minsky gesagt, okay, Bilderkennung, die Erkennung von Objekten in Bildern, das wäre so ein nettes Sommerprojekt für einen Undergraduate-Studenten. Und er hat es ausgeschrieben und da meldet sich Gerald Sussman, junger Student, und bearbeitet das Ganze einen Sommer lang. 50 Jahre später ist das Problem immer noch nicht gelöst und Gerald Sussman hat das Thema gewechselt. Der ist nicht in der Bildverarbeitung geblieben. Er ist aber auch ein sehr erfolgreicher Professor geworden, auch am MIT. Zum Beispiel ist er zusammen mit Guy Steele der Vater der Programmiersprache Scheme. Also ist durchaus einer, der es zu was gebracht hat. Die Bilder hier habe ich natürlich ausgewählt, um so ein bisschen das Klischee des seltsamen Informatikers zu bedienen. So im wirklichen Leben sehen sie beide ganz normal aus. So, was liegt jetzt unserem visuellen Ansatz zugrunde? Ich würde da gleich mal direkt reinspringen mit einer kleinen Intuition. Wenn wir ein Objekt, ein bekanntes Objekt lokalisieren oder kennen wollen in einer visuellen Szene, wie könnte man das machen? Unsere Vorstellung ist hier, dass ein Objekt zusammengesetzt ist aus verschiedenen Teilen. Hier haben wir so ein Verkehrsschild und das ist, könnte man sagen, zusammengesetzt aus dem Brückenmuster und dem Rahmen. Okay, und dann kann man wieder dieses Brückenmuster weiter zerlegen in visuelle Merkmale, die lokal beschreiben, was an diesem Bild an dieser Stelle charakteristisch ist. Und genauso für den Rahmen. Also der Rahmen wird hauptsächlich charakterisiert durch diese Rot-Weiß-Übergänge. Hier spielt uns übrigens unser Auge einen Streich, nicht wahr? Wenn man sich das anguckt, ist eine visuelle Illusion. Der Rahmen rechts unten, den ich hier separat gezeichnet habe, der ist genauso rot wie der Rahmen oben im Bild. Aber der Kontrast ist ein anderer, deswegen wirkt der Rahmen daneben schwarz. Okay, das ist einfach eine visuelle Illusion. Aber zurück zum Thema. Also ein Bild, ein Objekt, sagen wir, ist aufgebaut aus verschiedenen Teilen bis runter zu, man könnte sagen, atomaren visuellen Primitiven, die selber nur noch eine sehr lokale Information enthalten. Und unser Ansatz besteht jetzt darin, zu sagen, okay, wenn ich im Bild so etwas sehe, dann ist das mit dem Vorhandensein so eines solchen Rahmens in gewisser Weise kompatibel. Und weil hier nicht besonders viel Information drin steckt, ist eine ganze Menge verschiedene Positionen dieses Rahmens möglich, die alle mit dieser einen Beobachtung kompatibel sind. Aber wenn ich jetzt eine ganze Menge solcher Primitive in einem Bild sehe, dann zusammengenommen bleiben nur noch ganz wenige Hypothesen für die Objektlage übrig, die mit der Gesamtheit dieser lokalen Beobachtung kompatibel sind. Das ist die Idee. Das Ganze repräsentieren wir in der Form eines probabilistischen Modells. Wenn ich zwischendurch mal den einen oder anderen Zuhörer verlieren sollte, machen Sie sich keine Sorgen, ich versuche die Intuition immer hochzuhalten und ein oder zwei Dias später nehme ich sie wieder mit an Bord. Okay? Also dieselbe Hierarchie, die ich eben gezeigt habe, stellen wir da als ein sogenanntes Markov-Netzwerk, wo die Knoten Zufallsvariablen darstellen und die Kanten gewissermaßen geometrische Relationen zwischen den Zufallsvariablen. Das Ganze ist im Prinzip ein sogenanntes generisches, ein sogenanntes generatives Modell, das besagt, dass ich damit Beobachtungen generieren könnte, wie ich sie im Bild sehe. Das kann man sich so vorstellen, wenn ich jetzt ein Schild in einer Szene habe, dann repräsentiert die Variable x6 die Lage dieses Schildes in meinem Bild. Okay? Und wenn das Schild sich in der Lage x6 befindet, dann drücken die sogenannten Kompatibilitätspotenziale, Psi, die davon ausgehen, womit die Kanten hier beschrieben sind, die drücken aus, wo im Verhältnis zum Schild sich die Brücke befindet, wo im Verhältnis zum Schild sich der Rahmen befindet. Okay? Und so weiter. Wenn ich jetzt die Brücke irgendwo habe, in dem Bild, an der Position, die in X4 repräsentiert ist, dann repräsentiert das Potenzial Psi 1,4 die Lage der Beobachtung, der lokalen Merkmale im Bild. Das ist jetzt sozusagen der Blick von oben nach unten. Wenn ich weiß, wo das Schild ist, dann kann ich sagen, relativ dazu, da befindet sich die Brücke und da befindet sich der Rahmen. Wenn ich weiß, wo der Rahmen ist, dann kann ich sagen, da ringsherum befinden sich diese rot-weißen Übergänge. Das Wichtige an diesem Modell ist, dass man diese Argumentation umdrehen kann. Also wenn ich jetzt ein Bild habe und ich sehe nur diese lokalen Merkmale, dann sagt jedes Merkmal, okay, ich sitze jetzt hier, aber weil ich jetzt hier bin, heißt das, wenn ich jetzt Y1 bin, oder sagen wir, ich bin X1, wenn ich jetzt hier sitze, dann heißt das, das Brückenmuster könnte irgendwo da sein oder es könnte irgendwo da sein oder da, je nachdem, welches Teil dieser Brücke ich jetzt gerade darstelle, weiß ich nicht. Ja. Aber es gibt noch viele andere schwarz-rote Übergänge und die wählen sozusagen auch stochastisch aus, wo sich die Brücke befinden könnte. Und da, wo sich diese verschiedenen Stimmzettel akkumulieren, da ist dann das Brückenmuster. Im Prinzip so kann man sich die probabilistische Inferenz vorstellen, wie man von den lokalen Observationen zu der Lage des Objekts kommt. Okay. Das hier ist jetzt, ich habe das jetzt im Prinzip erklärt am Beispiel eines Bildes. Das ist eigentlich ganz korrekt, denn das Ganze findet in 3D statt. Es geht also nicht um Observationen in einem Bild, sondern um Observationen, die sich im Raum befinden. Und das lässt sich nur besonders gut hier dran erklären, weil das Schild tatsächlich ein flaches Objekt ist. Aber dieses System funktioniert mit beliebigen 3D-Objekten. Die erste Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist, wo kommen diese primitiven Merkmale her? Die können von verschiedenen Stellen kommen, aber eine Quelle, die wir hier benutzen, ist ein System eines Projektpartners in Dänemark, die ein Stereo-System haben, das aus zwei Bildern 3D-Merkmale berechnet, wie sie hier illustriert sind in diesem Bild. Also jedes dieser kleinen Merkmale hat eine Lage im Raum. Und Lage im Raum heißt, dass da die Position fixiert ist und auch die Orientierung dieses Merkmals. Und genauso wie eben beschrieben, kann jetzt jedes Merkmal sagen, okay, ich bin hier, also ist der Rest des Griffes dieses Korbs irgendwo in meiner Nachbarschaft, und zwar nicht irgendwo, sondern genau da, wo es nur kompatibel ist mit meiner Vorstellung davon, wie das Objekt aussieht. Das ist nicht die einzige Möglichkeit, zu solchen Primitiven zu kommen. Wir arbeiten auch mit anderen Systemen, zum Beispiel ein Verfahren, um 3D-Struktur zu extrahieren, besteht in struktureller Beleuchtung. Also wenn ich ein strukturiertes Lichtmuster auf eine Szene werfe und aus einem nicht parallelen Winkel eine Kamera auf dieselbe Szene richte, dann kann ich kann ich die 3D-Struktur der Szene zurückrechnen. Und das ist hier illustriert in diesem Foto, wo ein Laserstrahl über die Szene geschickt wird. Und man kann sich das, glaube ich, anschaulich ganz gut vorstellen, dass man daraus die 3D-Struktur der Szene berechnen kann. Und dann kriegt man eine Punktwolke, wie sie hier illustriert ist, oder was die grauen Punkte hier illustrieren. Das ist praktisch die 3D-Struktur, die man aus dieser Szene mit Hilfe des Laserstrahls gewonnen hat. Und wenn wir jetzt also Objektmodelle lernen, wie ich es vorhin beschrieben habe, dann können wir diese Objektmodelle mit dem Inferenzmechanismus, den ich kurz angerissen habe, in solchen Punktwolken lokalisieren. Und genau das haben wir auch gemacht. Und das sind die farbkodierten Wolken. Wir haben ein Modell von von der Holzschale, ein Modell von der Porzellanschale, ein Modell von dem Gummihammer und ein Modell vom Schraubenzieher, und die wurden alle hier lokalisiert, indem im Prinzip die lokalen Merkmale, die alle gleich aussehen lokal, jeweils gesagt haben, okay, ich bin hier, also könnte der Rest des Schraubenziehers ungefähr da sein. Und dadurch, dass viele solcher Stimmen zusammenkommen, die kompatibel sind, kristallisiert sich dann raus, an welcher Stelle die jeweiligen Objekte liegen. Wenn man das Ganze zusammenbaut, dann kann man das ungefähr so zusammenfassen. In der oberen Zeile, durch einen Hightech-Zeitschirm. In der oberen Zeile haben wir also dieses Stereosystem, ich habe das hier mit Early Vision bezeichnet, dass diese 3D-Merkmale aus einer Szene extrahiert, und aus solchen rekonstruierten Merkmalen lernen wir dann diese Markov-Netzwerke, die Objekte repräsentieren, so wie ich das vorhin beschrieben habe. Die tun wir dann in eine Datenbank. Und wenn wir da eine neue Szene vor uns haben, wie zum Beispiel diese hier mit allen möglichen Objekten da drin, werden mit demselben System daraus wieder diese 3D-Merkmale extrahiert. Und hier in diesem Schritt werden dann die Modelle, die wir gelernt haben, eins nach dem anderen oder alle gleichzeitig instanziert. Und jedes versucht dann mit diesem probabilistischen Wählverfahren rauszukriegen, ob und wo sich das Objekt in der Szene befindet. Und das Ergebnis kann man dann so visualisieren, zum Beispiel indem man die Objektmodelle der Szene überlagert. Hier haben wir also zwei Instanzen dieser gelben Schale gefunden. Und damit haben wir die Objektidentität, die Objektpose im Raum und können das dann weiteren Verarbeitungsschritten zuführen, wie zum Beispiel einem Roboter, der dann das Objekt greifen soll, zum Beispiel. Hier sind einfach ein paar Beispiele, die zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also wir haben verschiedene Objektmodelle gelernt und dann einen Haufen unaufgeräumte Szenen fotografiert und unser System darauf losgelassen und gesagt, okay, jetzt finde mal alle Objektinstanzen wieder, die du so finden kannst. Und das Ganze funktioniert tatsächlich sehr gut, wie das hier illustriert wird. Man kann anekdotisch sagen, wenn wir uns mit nacktem Auge die rekonstruierten Punktwolken angucken und wir sehen da irgendwas drin, wir sehen da irgendwie ein bekanntes Objekt in dieser Punktwolke, dann findet unser System das auch. Auch wenn große Teile davon verdeckt sind oder aus anderen Gründen nicht rekonstruiert sind oder viele störende Objekte dabei sind. Und umgekehrt, wann immer unser System versagt und ein tatsächlich vorhandenes Objekt nicht findet, und wir gehen dann rein mit bloßem Auge und gucken uns die Daten an, und dann sehen wir in der Regel auch nichts Erkennbares. Also es funktioniert schon ungefähr so, wie man sich das erhoffen könnte. Um das Ganze an dieser Stelle kurz zusammenzufassen, als Zwischenbilanz, es gibt natürlich verschiedene Methoden, Objekte in Bildern zu lokalisieren und deren Pose zu bestimmen. Die haben verschiedene Eigenschaften, unser Modell hat auch verschiedene Eigenschaften, und ich habe jetzt mal hier ein bisschen gegenübergestellt, worin wir uns von gängigen Methoden unterscheiden. Also die meisten gängigen Methoden zur Posenbestimmung von Objekten in Bildern beruhen auf exakten Merkmalskorrespondenzen. Also ich brauche Merkmale, die ich punktgenau lokalisieren kann in meiner Szene und punktgenau mit korrespondierenden Merkmalen meines Objektmodells, das ich in meiner Datenbank gespeichert habe, in Übereinstimmung bringen kann. Und wenn ich mehrere solcher Korrespondenzen finden kann, dann kann ich damit die Pose meines Objekts im Raum bestimmen. Nun, in der Praxis ist es nicht immer möglich, solche Übereinstimmungen zu finden. Ein typisches Beispiel dafür ist, dass hier in diesem Fall, hier ist das ein bisschen illustriert, nicht wahr? Hier haben wir Objekte, wo die in Übereinstimmung gebrachten bekannten Merkmale drüber gelegt sind. Und das ist hauptsächlich die Textur der Objekte, die für die Posenbestimmung der Objekte ausschlaggebend ist. Und das ist kein Zufall, sondern das hat System. Also die meisten gängigen Ansätze, die mit Punktkorrespondenzen arbeiten, funktionieren eigentlich nur mit texturreichen Objektoberflächen richtig gut. Denn einmal hat man in der Textur sehr viele Korrespondenzen, die man finden kann. Und zum anderen werden die Korrespondenzen in der Objektkontur dadurch gestört, dass auf einer Seite der Kontur der Hintergrund sichtbar ist und nicht das Objekt selber. Und das macht es dann schwer, die Korrespondenzen mit dem Modell zu finden. Dagegen in unserem Modell brauchen wir überhaupt keine direkten Übereinstimmungen, sondern alles ist nur über Wahrscheinlichkeitsverteilungen repräsentiert. Das heißt, wir können mit sehr vager Information leben, die sagt, hier ist ungefähr eine Kante und in unserem Modell haben wir da auch ungefähr eine Kante, dann können wir die probabilistischen Übereinstimmungen bringen, ohne dass wir sagen, dieses Punktmerkmal ist jetzt genau jenes Punktmerkmal in unserem Objektmodell. Das macht die ganze sehr robust, die ganze Sache sehr robust. Andererseits, wenn man diese Textur hätte, dann kann man die Objekte auf mehrere Nachkommastellen genau im Raum positionieren und diese Genauigkeit erreichen wir mit unserem System in der Regel nicht. Eine weitere Konsequenz der Punktmerkmale, die wir in Übereinstimmung bringen müssen, liegt darin, dass die gängigen Systeme mit starren Objekten, auf starre Objekte angewiesen sind, während unser probabilistisches System auch deformierbare Objekte repräsentieren kann. Entsprechend werden halt nur die Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die wir repräsentieren, breiter gestreut, aber das Ganze funktioniert ohne Änderung. Und noch ein Unterschied zu den meisten gängigen Methoden. Die meisten gängigen Methoden arbeiten direkt im Bild oder in mehreren Bildern und extrahieren 2D-Merkmale, während wir als Eingangsdaten bereits 3D-Merkmale verwenden. Also bei uns ist bisher alles in 3D. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Eine Frage der Sichtweise. An 2D-Daten ist leichter ranzukommen als an 3D-Daten. Und wir arbeiten tatsächlich aktuell daran, den gleichen Inferenzmechanismus zu nutzen, um eine Verbindung von 2D direkt in 3D herzustellen. So viel zum Bildverstehen. Wie kommen wir jetzt vom Sehen zum Greifen? Das ist jetzt ein Beispiel von einer Serie von Griffen, die ausgeführt wurden mithilfe unseres Systems auf einem Roboter, der bei einem Projektpartner in Dänemark steht. Was ist jetzt die Idee dahinter? Wenn wir uns dieses Bild nochmal angucken, das ich vorhin schon im Zusammenhang mit den Objektmodellen gezeigt habe, das ist dasselbe Bild in der unteren Hälfte, aber es ist noch ein kleiner Teil oben dazugekommen. Und dieser obere Teil bezeichnet die Griffe, die jetzt zusätzlich an diese Markov-Netzwerke angegliedert werden. Wie kann man sich das vorstellen? Die Grundeinsicht, die das möglich macht, ist die, dass ein Griff eines Objekts nichts anderes ist, mathematisch gesehen, als ein visuelles Merkmal. Ein visuelles Merkmal ist einfach eine Entität im 3D-Raum, die eine Position und eine Orientierung hat, drei Positionsparameter, drei Orientierungsparameter, relativ zum Objektzentrum, sagen wir mal, oder zum Zentrum des Teils des Objekts, auf das sich dieses Merkmal bezieht. Ein Griff ist nichts anderes, wenn man sich einen Griff vorstellt, als einfach die Pose, die objektrelative Pose des Greifers im Verhältnis zum Objekt. Nicht wahr? Das ist auch drei Positionsparameter, drei Orientierungsparameter. Das ist also mathematisch exakt dasselbe. Wir brauchen also gar nichts zu verändern an unserem Modell. Wir schmeißen die einfach da dran, genauso wie visuelle Merkmale. Nur mit dem Unterschied, dass dass anstelle der visuellen Merkmale die eine räumliche Verteilung der visuellen Merkmale im Verhältnis zum Objekt beschreiben, unsere Greifmerkmale jetzt jeweils einen erfolgreichen Griff repräsentieren. Für die hier nach ein bisschen mehr Detail dürsten, ein kleines bisschen mehr Formalismus. Also eine objektrelative Greiferpose ist einfach ein Vektor im Raum, der sechs Parameter hat, drei Positionsparameter und drei Orientierungsparameter. Und diese Grasp Density, wie wir sie nennen, diese Wahrscheinlichkeitsverteilung erfolgreicher Griffe, ist nichts anderes als die Verteilung der erfolgreichen Griffe in diesem Raum, die mit einem Objekt assoziiert werden. Und was wir im Prinzip machen, ist also, wir im Prinzip greifen wir ein Objekt oder versuchen ein Objekt viele Male zu greifen aus verschiedenen Winkeln, verschiedenen objektrelativen Positionen. Also wir probieren eine ganze Menge von diesen x-Vektoren aus und die erfolgreichen beschreiben auf nicht-parametrische Weise die Verteilung der erfolgreichen Griffe. Das ist die Idee. Veranschaulichen kann man das Ganze dann so, ich habe hier das versäumt, darüber zu sprechen. Wie veranschaulichen wir das? Ein Griff, das hier ist jetzt so ein robotischer Greifer, nicht wahr? Und wenn wir davon eine ganze Menge zeichnen, dann ist das Bild sehr schnell voll mit solchen Greifern und man sieht überhaupt nichts mehr. Und deswegen verwenden wir stattdessen so einen kleinen Spatel. Also wenn Sie so einen Spatel sehen, dann repräsentiert dieser Spatel diesen Greifer. Okay? Wenn wir nun aus dieser Sammlung von Spateln, die jeweils einzeln einen erfolgreichen Griff darstellen, eine kontinuierliche Repräsentation generieren wollen der erfolgreichen Griffe, dann machen wir das mit Dichtenschätzung, wozu wir einen sogenannten Kern brauchen, der die Variabilität oder die räumliche Generalisierung der erfolgreichen Griffe beschreibt. Und dieser Kern besteht aus einem Positionsteil, das ist einfach eine dreidimensionale Normalverteilung, die hier einfach als Kugel repräsentiert ist, und einem Orientierungsteil, der im Prinzip eine Entsprechung der Normalverteilung auf den dreidimensionalen Winkelraum ist. Und davon habe ich hier zwei Dimensionen visualisiert. Und das sind die beiden Dimensionen, die diesen Kreis hier aufspannen. Und die dritte Dimension wäre die Rotation um den Stiel des Spatels. Und das ist nicht mehr gut zu zeichnen hier. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Hier ist mal so ein Beispiel einer solchen Grasp Density. Man kann sich das so vorstellen, wir haben einen Tischtennisschläger genommen und den ganz oft greifen lassen vom Roboter und die ganzen erfolgreichen Griffe aufgenommen. Und das sind jetzt hier erfolgreiche Griffe, repräsentiert durch die Spatel. Und die Kerne, die dazu gezeichnet sind, zeigen an, wie weit unser System generalisiert von diesen einzelnen Griffen. Und das kann man dann auch nochmal so visualisieren. Hier ist jetzt die Opazität der grünlichen Farbe proportional zu der Erfolgswahrscheinlichkeit, kann man sagen, der Griffe an diesen Stellen. Und das Ganze sieht ja ziemlich löchrig aus, einfach deswegen, weil wir hier noch nicht so viele Griffe ausprobiert haben. Wenn wir mehr Griffe ausprobieren, dann wird das Ganze vollständiger. Hier ist der komplette Algorithmus zum Generieren solcher Grasp Densities, die Greifbarkeit von Objekten beschreiben. Ich habe eingangs gesagt, im Prinzip müssen wir ein Objekt von allen möglichen Richtungen greifen, damit wir die erfolgreichen Griffe da rauspicken. In der Praxis ist es unmöglich, alle möglichen Ansätze zu benutzen, denn wir müssen die Griffe schließlich aus einem sechsdimensionalen Raum ziehen. Und einen sechsdimensionalen Raum vollständig zu füllen mit zufällig gezogenen Werten ist extrem langwierig. Wir brauchen also etwas Besseres. Wir müssen also von vornherein sicher sein, dass die Griffe, die wir auswählen, schon eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit haben, zum Erfolg zu führen. Deswegen ziehen wir diese Griffe nicht aus einer Gleichverteilung aus diesem sechsdimensionalen Raum, sondern wir ziehen sie aus einer, was wir Hypothesendichte nennen. Die kann man auch visualisieren mit solchen Spateln, nicht wahr? Wir ziehen einfach einen Haufen Griffe aus dieser Hypothesendichte und zeichnen die dann als Spatel und dann kriegt man sowas. Das ist meine Lieblingsvisualisierung hier. Wir nennen das Eagle-Graph. Und das ist hier dieser Korb, den wir schon mal gesehen haben. Und man sieht, dass man sieht nicht viel, aber was man sieht, ist, dass die Griffe tatsächlich hauptsächlich an den Kanten und um den Griff herum liegen. Also davon wird eine ganze Menge funktionieren, aber etliche dieser Orientierungen zeigen auch in das Objekt hinein oder gehen durch die Wand oder sowas und die werden dann nicht funktionieren. Davon ziehen wir dann, also von dieser Verteilung ziehen wir jetzt die Griffe, die wir tatsächlich ausprobieren, und was dann funktioniert, sieht so aus. Und das Ganze macht intuitiv schon jede Menge Sinn, nicht wahr? Das sind die Griffe, die tatsächlich funktionieren, und alles, was irgendwie keinen Sinn macht, wie zum Beispiel der Versuch, eine der äußeren Unterkanten des Korbs zu greifen, diese Griffe verschwinden und nur das, was funktioniert, bleibt übrig. Und von dieser Verteilung können wir jetzt beliebig viele neue Griffe ziehen, und das beschreibt dann die Grasp Density, die wir am Schluss da herausbekommen haben. Noch ein Beispiel, links eine Hypothesendichte, die im Prinzip nur darin besteht, dass wir uns die rekonstruierten visuellen Merkmale hernehmen und sagen, okay, hier ist ein Merkmal, hier könnte man greifen. Das ist im Prinzip alles. Und viele davon zeigen nach innen, da kommen wir natürlich mit dem Greifer nicht hin, die werden nicht funktionieren, aber das, was funktioniert, sehen wir hier. Oder noch ein Beispiel, hier haben wir links die Hypothesendichte, die haben wir in diesem Fall nicht automatisch generiert, sondern wir haben einen Menschen diese Thermoskanne greifen lassen und haben die Griffe mit entsprechenden technischen Hilfsmitteln getrackt, sodass wir genau wussten, wo hat die Versuchsperson diese Kanne gegriffen. Und diese menschlichen Beispiele, die haben wir dann als Hypothesendichte vernutzt für unser automatisches System und von da an lernen lassen. Und das, was am Schluss dabei rausgekommen ist, ist nicht identisch zum Original, weil einfach die Roboterhand eine andere ist als die menschliche Hand. Die hat eine andere Morphologie und andere Reibungskoeffizienten und so weiter. Und deswegen, das hat unter anderem dazu geführt, dass die Griffe, die für den Menschen sehr gut oben an der Öffnung funktioniert haben, zum Beispiel für den Roboter bei weitem nicht so gut funktioniert haben. Da bleiben nur wenige übrig. Und die Griffe, die am besten funktionieren, befinden sich halt oben am Griff. Das ist also ein Beispiel dafür, wie man unser System ganz auf natürliche Weise dafür verwenden kann, einem Roboter etwas beizubringen. Nicht wahr? Der Mensch macht vor, der Roboter macht nach, aber der Roboter macht nicht nur nach, indem er stumpf imitiert, sondern er folgt dem menschlichen Beispiel, aber er lernt von da an selbsttätig weiter, um selber zu lernen, welche Griffe für ihn tatsächlich funktionieren. So sieht das Ganze dann im Zusammenhang aus. Das ist der Roboter in Dänemark. Hier ist unsere Szene, davon nehmen wir Stereo-Bilder auf mit zwei getrennten Kameras und da kommen dann solche rekonstruierten Szenen bei raus. Das ist jetzt ein lokalisiertes Objektmodell mit den Methoden, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Und das ist die Hypothesendichte, die wir dazu gerechnet haben. Und da werden jetzt verschiedene Griffe daraus gezogen und ausprobiert. Hier ist eine Kollision, da gibt es keine Möglichkeit, den Greifer hinzubewegen, da auch nicht. Aber der vierte Griff, den wir da ziehen, der funktioniert und der wird dann tatsächlich ausgeführt. Griff erfolgreich, wir lassen das Objekt fallen und weiter geht's. Und auf diese Weise iterieren wir und generieren dadurch aus so einer Hypothesendichte eine empirische Grasp Density. Und jetzt hat der Roboter gelernt, wie man so ein Objekt greift. Und aus dieser empirischen Grasp Density können wir jetzt neue Griffe ziehen und das Objekt greifen. Und weil wir das jetzt gelernt haben, wie das in der Praxis geht mit diesem Objekt, werden diese Griffe in der Regel funktionieren. Das Video könnte ich jetzt noch ein paar Minuten lange weiterlaufen lassen. Oder ich könnte es auch bleiben lassen und stattdessen auf die nächste Folie weitergehen und eine weitere Zwischenbilanz ziehen. Es gibt natürlich auch wieder andere Methoden, Robotern das Greifen beizubringen. Und da gibt es durchaus verschiedene Methoden. Um mal einen Ansatz hervorzuheben, was gängig gemacht wird, ist, dass eine Szene zum Beispiel in geometrische Primitive zerlegt wird, von denen man weiß, wie man sie greift. Da steckt also Ingenieurwissen drin. Man analysiert, wie die Szene aussieht und bringt sie mit geometrischen vorgefertigten Formen in Übereinstimmung, von denen man vorher sich überlegt hat, wie wird der Roboter die greifen. Und dann werden also bestimmte vorkonstruierte Griffe dann an der Szene ausgeführt. Das ist hier links illustriert durch diese Farbkodierung. Also die Farbe ist hier nicht die Farbe der Griffe dieser Kühlschranktüren, sondern das dient der Visualisierung dessen, was der Roboter hier erkennt an greifbaren 3D-Primitiven. Das sind also vorgegebene Strategien, die auf a priori festgelegte dreidimensionale Formen zugeschnitten sind. In unserem Fall sind die Strategien hingegen empirisch gelernt. Also wir tun überhaupt kein solches Ingenieurwissen rein, sondern schicken einfach nur Roboter los. Er probiert alles Mögliche aus und merkt sich, was gut funktioniert. Und was gut funktioniert, wird dann an das visuelle Objektmodell angegliedert. Das Ergebnis davon ist, dass der Roboter in Zukunft dann dieses Objektmodell hernehmen kann mit der angegliederten Grasp Density. Und wenn er eine neue Szene sieht, kann er es lokalisieren und er weiß sofort, wie man das greift. Er weiß, wie er es greifen soll, weil er es schon oft gegriffen hat in der Vergangenheit. Nicht wahr? Das ist also eine Computerimplementierung einer sehr Menschenintuition. Wenn ich jetzt eine Tasse habe, die sehe ich auf dem Tisch, woher weiß ich, wie ich sie greifen muss? Nicht wahr? Ein klassischer Ansatz, ein klassischer ingenieurmäßiger Ansatz wäre, okay, ich erstelle mir eine dreidimensionale Rekonstruktion dieser Tasse und dann berechne ich, wie ich einen stabilen Griff formen kann, abhängig von der dreidimensionalen Form und von der Form meiner Roboterhand und der Reibungskoeffizienten und so weiter. Und dann bringe ich die Hand in die Positionierung, in die entsprechende Position und greife meine Tasse. Kaum jemand glaubt, dass das ist, was in dem menschlichen Gehirn funktioniert. Im menschlichen Gehirn ist das vermutlich vielmehr so, dass wir das Objekt sehen und sofort wissen, wie wir das greifen, weil da eine Assoziation vorliegt zwischen dem Gesehenen und der Aktion, die auf diesem Objekt ausgeführt wird. Und wo kommt diese Assoziation her? Einfach dadurch, dass wir sie antrainiert haben. Wir haben so eine Teetasse schon 1000 Mal gegriffen. Deswegen ist es ein Automatismus. Ich sehe diese Tasse, ich weiß, wie ich sie greifen muss. Und genau das passiert hier an unserem System auch. Der Roboter hat das Objekt viele Male gegriffen und sich gemerkt, welche Griffe funktionieren. Und weil die Greifrepräsentation direkt dieselbe ist wie die visuelle Repräsentation, wird beides gleichzeitig inferiert, wenn eine neue Szene dem Roboter vorgelegt wird. Er sieht das Objekt und weiß sofort, wie man es greifen soll. Ein anderer Unterschied ist der, dass in den klassischen Ansätzen die Griffe direkt auf den zu greifenden Objektteilen berechnet werden. Nicht wahr? Da ist ein Zylinder, man kann ausrechnen, wie man den greifen muss. In unserem Fall ist das völlig voneinander getrennt. Unser System lernt überhaupt nichts darüber, welches die Teile des Objekts sind, die da gegriffen werden, paradoxerweise. Er lernt nur, wo im Verhältnis zum Objekt der Greifer hin muss, aber nicht, was da tatsächlich für den Griff verantwortlich ist. Es hat Vor- und Nachteile. Es hat einen Vorteil, dass der Roboter ein Objekt auch greifen kann, wenn er den zu greifenden Teil überhaupt nicht im Blick hat, weil er zum Beispiel hinter irgendwas verborgen ist. Er weiß halt, wo er hin muss im Verhältnis zum Objekt. Nachteil ist, dass man nicht ohne weiteres generalisieren kann von einem Objekt zum nächsten. Er weiß ja nicht, was ein Griff ist. Wenn er immer am Griff greift, weiß er nicht, wo an einem anderen Objekt vielleicht auch ein Griff ist und könnte auf diese Weise generalisieren. Diesen Nachteil haben wir uns also vorgenommen zu eliminieren. Ich will darüber nur ganz kurz noch ein paar Worte verlieren. Die Idee ist hier, ein Objekt, das wir gelernt haben, wie man es greift, in verschiedene Teile zu zerlegen, auf mehr oder weniger zufällige Weise, und dann jedes einzelne dieser Teile zu nehmen und zu gucken, wie gut das zu anderen Objekten passt. Und wenn ein anderes Objekt zufällig das gleiche Teil hat, dann wird es sehr gut passen und dann können wir die daran angegliederten Grasp Densities vergleichen. Und wenn die gut zueinander passen, dann können wir daraus den Schluss ziehen, dass dieses Teil tatsächlich für diesen Griff, für diese Grasp Density verantwortlich ist und dann sagen, aha, hier haben wir jetzt ein Teil, das generalisiert zwischen verschiedenen Objekten. Und diese Teile können wir uns merken und wenn dann ein neues Objekt reinkommt, das wir noch nicht kennen, dann können wir dieses Teil, können wir gucken, ob dieses Teil auch zu diesem neuen Objekt passt und wenn ja, dann haben wir da schon eine brauchbare Hypothese, ob sich da das Objekt vielleicht greifen lässt. Hier sind so ein paar Beispielobjekte und Teile, zwei Teile. Im oberen Fall ist das Teil ein äußerst primitives Teil, das ist einfach nur so ein Stück Kante und so eine Kante tritt praktisch in jedem Objekt auf, nicht wahr? Andererseits ist diese kleine Stückchen Kante kaum in der Lage, die Greifbarkeit der Objekte vorherzusagen. Denn die Kante ist einfach nicht informativ genug. Bei manchen Objekten kann man das Objekt da gut greifen, anderen Objekten nicht und so weiter. Dieses Teil ist also in der Praxis unbrauchbar. In diesem Fall haben wir ein komplexeres Teil, das zu dem Griff gehört. Und dieser Griff ist tatsächlich ein Teil, das die Grasp Density anderer Objekte gut in der Lage ist, vorherzusagen. Das heißt, wir haben hier ein Teil identifiziert, das wir nutzen können, um neue Objekte zu greifen. Das kann man auch quantifizieren. Zufällig ausgewählte Griffe während der Lernphase auf diesen vier Objekten funktionieren zu 6 oder 13 oder 8 oder 6%, wenn wir sie ohne Vorwissen ausprobieren. Und wenn wir das Vorwissen bereits generalisierter Teile mit hinzunehmen, dann verdreifachen sich diese Erfolgswahrscheinlichkeiten so ungefähr. Das ist also ein Prozess, der das Lernen enorm beschleunigt. Das ist das Ende meines Vortrags. Ich will zum Abschluss noch darauf hinweisen, dass ich das nicht alles selber gemacht habe, sondern der größte Teil dieser Arbeit ist die Arbeit meines Doktoranden Renaud de Trie, der vor einem halben Jahr seine Dissertation verteidigt hat. Und dann haben wir mit Projektpartnern in Dänemark und am Max-Planck-Institut in Tübingen zusammengearbeitet und deren Robotikausrüstung genutzt. Schlussendlich, wo sind wir? Mit unseren Methoden ist der Roboter in der Lage, empirisch zu lernen, und zwar empirisch zu lernen, Objekte zu erkennen und zu lernen, wie man diese Objekte greifend manipulieren kann. Und darüber hinaus ist er ansatzweise auch schon in der Lage, zu generalisieren über diese Objektteile. Das sind erste Schritte in Richtung empirisch erlernbaren Weltwissens, das ein Haushaltsroboter dringend braucht, um sich in einer nicht für ihn gemachten Welt zurechtzufinden. Nicht wahr? In den Anfangstagen der künstlichen Intelligenz hat man geglaubt, man könnte das Weltwissen einfach in die Maschine einprogrammieren und dann kann sich die Maschine in der Umgebung bewegen. Das hat sich als nicht machbar herausgestellt, aus verschiedenen Gründen. Es ist einfach zu viel Wissen, es ist nicht konsistent, es ist unsicher und so weiter. Unser Ansatz ist zu sagen, okay, dann lassen wir den Roboter das Wissen selber erlernen, nicht wahr? Er lernt halt selber, wie man Objekte greift, er lernt selber, was die Erfolgswahrscheinlichkeiten der verschiedenen Griffe sind. Und auf diese Weise wird die Welt vorhersehbar, planbar, verständlich und er kann angemessen handeln. Die Extraktion von generischem Wissen, wie wir das ansatzweise mit der Identifizierung der greifbaren Teile schon angestoßen haben, ist das Ziel unseres nächsten Projekts Experience, das gerade angelaufen ist. Und ein weiteres Projekt, das gerade angelaufen ist, heißt Intellect und hat zum Ziel, Robotern beizubringen, den Sinn der Aktion zu erkennen, die von Menschen ausgeführt werden. Das heißt, wenn ein Mensch vormacht, wie man ein Glas füllt, nicht wahr? Mit klassischen Methoden würde der Roboter dann sagen, okay, ich imitiere jetzt die Trajektorien, die der Roboter ausgeführt hat und greife die Flasche und drehe die Flasche und so weiter. Aber der weiß nicht unbedingt, dass das Ziel der Aktion ist, dass vorher das Glas leer ist und die Flasche voll und hinterher das Glas voll und die Flasche leer. Für einen Roboter ist das Gleiche, ob er daneben gießt oder trifft, nicht wahr? Oder ob vielleicht die Flasche schon vorher leer ist. Aber das Ziel ist es jetzt hier, dem Roboter beizubringen, dass er diese Ziele, diese Intentionen selber erkennen kann, um dann zum Beispiel entsprechende Aktionen selber auszuführen. Und zwar unter Umständen auf andere Art und Weise, als der Mensch sie machen würde, weil ein Roboter eben anders gebaut ist als ein Mensch. Und wenn das Ganze dann Erfolg hat, wer weiß. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.